Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Dieter Lehmkuhl, Gastgeberin ist Ulrike Schnallberg. In Ihnen, Herr Lehmkuhl, sitzt mir ein Arzt und Psychotherapeut im Ruhestand gegenüber, aber vor allem jemand, der viel nachdenkt, deshalb viel zu sagen hat. Aber Sie belassen es nicht beim Reden, sondern Sie handeln auch. Und Ihre Handlungsfächer, die sind breit. Die reichen von der Reformpsychiatrie über Initiativen bei Ärzte gegen Atomkrieg oder einem pharmakritischen Netzwerk bis dorthin, worüber wir jetzt als erstes sprechen wollen, nämlich Vermögensabgabe für Vermögende. Und ein Stifter sind Sie auch noch obendrein, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Warum tun Sie das alles? Glauben Sie wirklich, die Welt verbessern zu können?
Ich habe mal im anderen Interview gesagt, einfach weil ich so gestrickt bin. Und da ist sicher was Richtiges dran. Ich weiß nicht genau, wo die Quellen sind. Aber wenn ich zurückschaue, denke ich, hat schon eine Rolle gespielt, dass ich ein Jahr in den USA war, über den Tellerrand geblickt habe, auch dort in der Schule eine lebendige Demokratie, Gemeinwesen erlebt habe. Und seit der Zeit war ich eigentlich immerhin in irgendeiner Weise aktiv. Sei es erstmal für das Rückkehrprogramm von Austauschschülern in Deutschland, also für dieses Gegenprogramm von Amerikanern nach Deutschland kamen, bis dann später in den frühen Studentenjahren im Europäisch-Föderalistischen Studentenverband, in der deutsch-israelischen Studiengruppe, ja, bis dann zu meiner beruflichen Existenz. Allerdings hat es die letzten 20 Jahre vor meiner Berentung eine Phase der Ruhe gegeben, weil die beruflichen Anforderungen einfach so groß geworden sind, dass ich außer im lokalen, regionalen, psychiatriepolitischen Bereich nicht mehr wesentlich aktiv war.
Also wenn ich das richtig verstehe, der Blick über den Tellerrand ist die Initialzündung gewesen, sich für mehr zu engagieren als für ihr eigenes Wohlergehen.
Ja, ich glaube, es hat auch was mit Werten zu tun. Ich denke, ich war bestimmt von bestimmten Werten. Zu denen gehören Demokratie und Menschenrechte sicher erstmal nicht so bewusst. Auch sehr viel Solidarität und soziale Gerechtigkeit. Und wenn man dann sieht, wie der Zustand der Welt ist, dann war es schwer, mich mit dem abzufinden. Und da war doch das Hinwirken auf eine Veränderung, auf Gestaltung immer ganz wichtiger Motor und Triebkraft.
Mhm. In Ihren jüngeren Jahren war es ein ausschließlich politisches Engagement und später kam durch Erbschaft auch noch ein finanzielles hinzu. Sie sind in der glücklichen Lage, ein Vermögen Ihrer Familie bekommen zu haben, das sich dann wundersamerweise selbst weiter vermehrt und haben sich dann in dem letzten Jahr einen Namen gemacht, sind der Öffentlichkeit ein Begriff geworden, als Initiator einer Initiative Vermögensabgabe für Vermögende. Ist ja eigentlich nicht so neu. Es gab schon mal eine Vermögensabgabe, die unter der Regierung Kohl dann wieder zurückgenommen worden ist. Also eher auch dem politisch linken Spektrum zuzuordnen. Sind Sie ein Linker?
Ich glaube, ich kann mich schon als Linker bezeichnen mit stark liberalen Einschlag. Das war immer schon. Also die Freiheitsrechte waren mir immer schon sehr wichtig. Ich war, wenn man so sagen kann, immer ein undogmatischer Linker. Toleranz hat auch eine große Rolle gespielt. Aber ich denke, eine Vermögensabgabe oder faire Besteuerung ist nicht eine Frage der sozialistischen oder kommunistischen Ideen. Wir finden das bei allen Weltreligionen. Wir finden das in der Französischen Revolution mit dem Versprechen der Gleichheit. Wir finden das bei vielen Philosophen, dem Philosoph Rawls, der bedeutendste politische Philosoph Amerikas im 20. Jahrhundert war, der sich sehr ausführlich zur Frage der Gerechtigkeit geäußert haben. Ich denke, was tatsächlich existiert, dass humanistische und demokratische Werte im Gegensatz stehen zu den Werten, die unser bestimmtes Wirtschaftssystem des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus vorgeben. Hier geht es um Egoismus, hier geht es um Konkurrenz, hier geht es um Wettbewerb auf Kosten der Gleichheit, auf Kosten der Ökologie und, wie wir jetzt auch in der Krise sehen, zu erheblichen wirtschaftlichen Schaden.
Wie kann man sich das vorstellen? Wer ist in Deutschland überhaupt vermögend? Also was ist das für eine Grenze? Und wie viel sollen diese Vermögenden abgeben Mit welchem Zweck?
Also wir haben für unseren Appell, mit dem wir an die Öffentlichkeit vor einem Jahr, fast genau einem Jahr getreten sind, gesagt, die Grenze für diese Vermögensabgabe, und dann wir müssen unterscheiden zwischen einer Vermögenssteuer, die geht in allgemeinen Steuersäckel, wir wollten eine zweckgebundene Vermögensabgabe in Höhe von je 5% für 2 Jahre, also insgesamt 10% auf alle Vermögen jenseits eines Schonvermögens von 500.000 Euro. Also als Beispiel hat ein Ehepaar vielleicht 1,5 Millionen Euro Vermögen an Wertpapieren und Immobilien. Dann gehen davon zweimal der Schonfreibetrag von 500.000 Euro ab, sodass 500.000 Euro noch besteuert werden mit zweimal je 5%. Das sind also dann 50.000 für 2 Jahre.
Und was soll mit dem Geld geschehen?
Ja, das sollte zielgerichtet in den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft gehen, um damit der ökologischen Herausforderung und der Bedrohung des Klimawandels gerecht zu werden. Es soll auch in Zukunftsinvestitionen wie Bildung gehen und in soziale Dienstleistungen wie Gesundheitsleistungen, wie auch die Erhöhung der sozialen Transferleistungen.
Und jetzt haben wir eine Situation, wo die Milliarden geschluckt werden durch die Stützung des Euro. Also wo wir sowieso solche großen Löcher haben, dass man davon ausgehen muss, dass vielleicht auch solche zweckgebundenen, würden sie denn stattfinden, Einnahmen einfach verschwinden, aufgesaugt werden.
Es bleibt dennoch, weil Nicolas Stern, der renommierte englische Ökonom, ja nachgewiesen hat, dass wenn wir gegen den Klimawandel nichts tun, anstatt 1-2% des Weltbruttosozialproduktes jährlich dafür auszugeben, es uns später auf die Füße fallen wird, wir wesentlich mehr dafür zahlen werden. Wenn wir nichts tun, sagt er, müssen wir bis zu 5% des Bruttosozialproduktes zahlen. Es wäre kurzsichtig, wenn man hier die Krise nicht nutzt, auch durch gezielte Investitionen die Wirtschaft so umzubauen, dass sie mit Natur verträglich ist. Das kommt auch uns allen zugute.
Ihre Initiative, Dieter Lehmkuhl, hat ja einige Vermögende angezogen. Sie sprechen von wir, die dann an die Öffentlichkeit gegangen sind. Der Aufschrei war groß, weil es so weh tut, etwas abzugeben, was einem gehört, was man vielleicht nicht wirklich braucht, aber weil das keiner gerne hört.
Also das Erste ist, wir haben natürlich ein Tabu verletzt. Hauptsächlich deswegen haben wir so viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir sind natürlich mit 46 unterzeichnet des Appells eine relativ kleine Minderheit. Aber natürlich, ich denke, es gibt ja so eine Tendenz, je reicher jemand ist, umso weniger will er abgeben. Ja? Aber ich weiß gar nicht, ob es so eine Frage der individuellen Gier ist. Ich sage ja immer, das ist unser Wertediskurs, den wir haben. Und wir müssen unbedingt zu einem Wertewandel kommen. Im Grundgesetz heißt es, Eigentum verpflichtet. Aber wenn man sieht, wie die Politik und die Eliten damit umgehen, ist das nach meines Erachtens eine Vernachlässigung des Artikel 14 unseres Grundgesetzes. Ja. Wir haben ja auch in der Französischen Revolution diese Werte, sprechen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und Brüderlichkeit heißt Solidarität. Und ich denke, wenn wir so weiterfahren wie bisher mit der enormen Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich, zerstört das die Grundlagen unserer Demokratie. Und daran kann niemand Interesse haben.
Also Sie gehen, Dieter Lehmkuhl, und Ihre Initiative Vermögensabgabe für Vermögende mit gutem Beispiel voran. Sie sagen aber selbst, es sind nur verschwindend wenige Menschen, unter 50, die sich da engagieren. Es gibt 2,2 Millionen, die eigentlich zu ihrer Gruppe dazuzählen, von den Verdiensten, die sie haben, finanziellen Verdiensten, außer durch Beispiel, vor dem man, wenn man nicht will, ja die Augen schließen kann. Wie könnte man denn noch diesen Wertewandel erwirken?
Vielleicht nochmal kurz zum Beispiel. Es war uns völlig klar, dass wir das nicht durchsetzen können. Es war ja abzuzeichnen, wie die Wahl ausgeht, wie die Koalition sind, die Parteien haben sich festgelegt. Wir wollten einfach mal als direkt Betroffene, das hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun, ein öffentliches Signal geben, um zur Debatte beizuführen. Wir sind in diesem Aspekt glaubwürdig. Uns kann man nicht Sozialneid vorwerfen. Und irgendwo ärgert es uns auch, wenn Reiche immer so abgestempelt werden, als wären sie raffgierig. Es gibt natürlich Reiche, die so enorm viel für soziale Zwecke und für Stiftungen tun. Das will ich gar nicht leugnen. Aber das ist nicht der große Duktus und das ist nicht die große Mehrzahl der Reichen. Aber ich denke, das Signal ist gehört worden und es ist auch eine bestimmte Nische, dass wir als Reiche uns in die Öffentlichkeit wenden und nicht die Gewerkschaften oder andere.
Frage B, außer durch Beispiel, wenn es denn nicht gehört werden will, haben Sie noch andere Strategien des Umdenkens?
Ich denke, dass die Krise, die wir jetzt erleben, die ja eine fundamentale ist, sie ist ja nicht nur eine Finanzmarktkrise, sie artet aus in eine Wirtschaftskrise, sie ist eine Systemkrise und sie ist auch eine Glaubwürdigkeitskrise. Und ich denke, die Werte, die denen jetzt zugrunde liegen, die werden uns über kurz oder lang in die Sackgasse führen. Es gibt ja jetzt, in der Krise ist ja einiges geschehen. Es gibt eine ganze Menge sehr kluge Leute und auch Thinktanks und Denkfabriken, wo jetzt neue alternative Vorschläge kommen. Ich denke, das braucht noch eine gewisse Zeit. Und es sah ja nach der ersten Krise so aus, als hätten sich alles wieder beruhigt, als würde man so machen wie bisher. Die Politik hat zwar ständig Brände gelöscht, aber die Brandstifter beruhigt. Und jetzt mit der Spekulation auf den Euro sehen wir ja jetzt, dass es längst noch nicht ausgestanden ist, dass die Politik mittlerweile langsam auch realisiert, dass sie von der Diktatur der Finanzmärkte gesteuert wird.
Also wir müssen erst an die Wand fahren, bevor wir aufwachen.
Das ist immer die große Grundsatzfrage. Aber ich denke, eine tiefgreifende Krise ist eine Chance zur Änderung. Sonst würde sich vermutlich nichts ändern. Und da sind wir ein kleiner Stein, eine kleine Stimme in diesem Chor.
Dieter Lehmkuhl, bevor wir weitersprechen, möchte ich Sie einladen, uns Ihre erste von Ihnen mitgebrachte Musik vorzustellen. Was ist das?
Ist ein Lied von Violeta Parra, der großen chilenischen Sängerin und Künstlerin, so ja nicht nur Sängerin, die auch zwei Kinder hatte, Angel und Isabel Parra, die selbst auch Musiker waren. Sie ist 1967, glaube ich, gestorben und hat dieses Lied Gracias a la Vida, Dank ans Leben, etwa ein halbes Jahr, glaube ich, vor ihrem Tode komponiert und gesungen. Sie ist auf tragische Weise umgekommen durch Suizid. Es heißt, das wäre eine unglückliche Liebe gewesen, aber auch finanzielle Probleme, aber inwiefern das sicher ist, weiß ich nicht.
Und hier dankt sie dem Leben.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Violeta Parra, Gracias a la Vida, ausgewählt von Dieter Lehmkuhl. Mein Name ist Ulrike Schneiberg und er ist mein Gast in H2 Kultur Doppelkopf. 1943 sind Sie geboren, Dieter Lehmkuhl, 67 Jahre alt also. Sind Sie auch dankbar?
Denke im Großen und Ganzen ja. Und ich finde jetzt schön, dass ich in dem Alter noch beweglich sein kann. Was kann man sich eigentlich denn mehr wünschen? Also geistig und körperlich beweglich. Aber vielleicht zu dem Lied ist ja auch diese Widersprüchlichkeit. Ist Dank aller wieder ein halbes Jahr vor ihrem Tod per Suizid. Das ist auch Leben, ja? Beides nebeneinander, ja?
Wann sind Sie ihr begegnet, dieser Sängerin? Also nicht im wirklichen Leben, sondern wann haben Sie diese Musik entdeckt? Was bedeutet die für Sie?
Das war, glaube ich, 1972. Ich war damals mit meiner Frau in Chile auf so einer üblichen Rucksackreise. Uns hat damals auch die politische Veränderung, Aufbruchsstimmung in Lateinamerika interessiert. Es gab ja unter der Regierung Allende, aber auch in Bolivien gab es damals eine sehr linksorientierte Regierung. Und da sind wir auch mit den ganzen Protestsongs und auch im Teil der Folklore Lateinamerikas begegnet und animiert worden. Ja.
Das war schon nach Ihrem Studium. Studiert haben Sie 62 angefangen, Medizin in Marburg, dann weiter studiert in Berlin, aus einem bürgerlichen Elternhaus kommend. Wodurch kam der Linksdrall, sage ich mal, also auch das Interesse für Chile, für all das, was in dieser Zeit ja die 68er-Generation bewegt hat?
Ja, vom Elternhaus kam es nicht. Vater war eher liberal-konservativ, Mutter vielleicht sogar eher ein bisschen kleinbürgerlich, ja. Auch mit bestimmten Ressentiments.
Gegen?
Gegen Arbeiter, die sich so wie Fleisch kaufen konnten. Aber auch noch so ein latenter Antisemitismus. Ich habe ja nichts gegen die Juden. Aber. Dergleichen. Von daher kommt es eigentlich nicht, sodass ich mir es eigentlich nicht wirklich erklären kann. Ich war immer schon sehr neugierig im Wach. Ich habe schon relativ früh Zeitung gelesen. Ich war in der Schülermitverantwortung. Also es war aber alles nach Amerika. Ich glaube, Amerika war ganz wichtig, diese ganz andere Erfahrung.
Dieses Austauschjahr als Schüler.
Ja, Das war, glaube ich, ganz wichtig. Nachher habe ich mich in der Schülerselbstverwaltung engagiert. Ich war ja immer ein Mann der hinteren Reihe. Also ich war stellvertretender Klassensprecher. Ich war stellvertretender Schulsprecher. Ich war in bestimmten kleineren Kreisen auch Meinungsführer. Aber so die große Geschichte war nie mein Ding. Ich habe vieles ermöglicht und auch angeregt. Aber in der Vorderfront standen immer andere.
So wie jetzt auch waren Sie ja der Ideengeber.
War der Ideengeber.
Für diese Idee, ja. Vermögensabgabe für Vermögende. Und jetzt sind Sie plötzlich in der ersten Reihe.
Ja, hätte ich das gewusst, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Mir blieb nichts anderes übrig. Als dann plötzlich diese Pressereaktionen, die Anfragen kamen, waren eigentlich nur zwei und ich eigentlich derjenige, der bereit war, der sich zutraute oder der wollte und der sich outete, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich wusste noch gar nicht, wie das klappen würde. Ja. Also war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich stand schon immer mal in der Öffentlichkeit, aber nicht so in diesem Rahmen. Und das ging einigermaßen gut und das hat mich dann bestärkt und hat natürlich auch Selbstvertrauen gegeben.
Die Studentenzeit in Berlin hat Sie aber dann auch auf bestimmte Weise sicher geprägt, weil da gab es andere, die eben ebenso dachten wie Sie.
Sicher, das war das ausschlaggebende Ereignis. Aber es war schon vorbereitet, dass ich ja schon vorher mich engagiert hatte, nicht so kritisch und nicht so total, aber offen. Und die Studentenbewegung, ich bin 1965 im Mai dahin gekommen. Und das ist der eigentliche Beginn der Studentenbewegung gewesen, weil da der Protest auf den Campus überschlug. Ja, es war ja eine radikaldemokratische Bewegung. Die Bürgerkinder sind mit ihren durch die Re-Education vermittelten amerikanischen demokratischen Werte in die Hochschule kommen und stießen auf die völlig verkrustete, autoritäre und demokratische Universität. Ich könnte viel erzählen, ja. Allein nur um das symptomatisch zu machen, dass der AStA am 8. Mai, dem Tag der Kapitulation Deutschlands, Erich Kubi, den Publizisten, eingeladen hatte, um zu reden. Und der hatte sich einmal früher kritisch mit dem Namen der Freien Universität auseinandergesetzt, was durchaus nachvollziehbar im Rahmen der Redefreiheit akzeptabel ist und wurde deswegen vom Rektor ausgeladen. Und Krippendorf, der damals Assistent am USI war, hat den Rektor wegen dieser Entscheidung kritisiert und ihm wurde gekündigt. Also so begann der Politisierungsprozess an der Universität und das heißt ja nicht von ungefähr, der Muff von 1000 Jahren bezog sich natürlich auch auf die Vergangenheit vieler Hochschullehrer im Dritten Reich.
Dieter Lehmkuhl, wenn Sie jetzt die Brücke schlagen von Ihrer Sozialisierung damals als Student und Ihrer Wachheit für notwendige Veränderungen in der Gesellschaft bis heute, wirkt das nicht nur in Ihnen nach, sondern wie würden Sie sagen, wo ist das Potenzial von damals für heute in der Gesellschaft oder ist es völlig verschwunden?
Nein, das ist nicht geschwunden. Der Politisierungsgrad der Studenten, der ist nicht so wie damals. Und so eine Bewegung lebt natürlich auch von der Hoffnung. Und es war eine Aufbruchstimmung. Peter Schneider hat es einmal gesagt, es begann ein zweites Leben, es ist wie eine zweite Geburt erlebt. Ja? Und das war ja nicht nur in Deutschland, sondern das war eine weltweite Bewegung. Nicht nur innerhalb der Studentenschaft, sondern eine Aufbruchstimmung weltweit. Jemand hat mal gesagt, und ich glaube, das ist auch zutreffend, es war das Ende der Nachkriegsära in vielen Ländern. Es war das Ende des Kolonialismus.
Es begann eine neue Zeit.
Es begann eine neue Zeit, ja.
Und die Chance oder die Verpflichtung oder den Aufruf haben wir jetzt wieder im Jahr 2010?
Ja, jede Zeit definiert sich neu und auch die Protestformen und das, was auf Tagesordnung steht, definiert sich neu. Aber für mich gibt es eine Konsequenz aus dieser Entwicklung und das ist, glaube ich, ein bisschen durchgehend. Die Studentenbewegung war ja im Wesentlichen auch eine Kulturrevolution. Und Habermas hat mal gesagt, mit dieser Entwicklung zu einem liberalen, demokratischen Rechtsstaat hat Westdeutschland den Anschluss an die westliche Moderne vollzogen. Und danach war vieles anders, wie es vorher nicht mehr war. Gott sei Dank. Ich könnte stundenlang reden, wie das damals war, dass Frauen ihren Mann fragen mussten, wenn sie eine Arbeit aufnehmen wollten oder wenn sie einen Führerschein machen wollten, dass Willy Brandt und die Männer 20. Juni vaterlandslose Gesellen waren, dass der Kanzler Erhard international renommierte Schriftsteller als Pinscher bezeichnete. Es ist zwar eine stickige, mief-konservative Atmosphäre, insofern konnte man das als junger Mensch nur als Befreiung erleben. Aber die politischen Wurzeln auch vieler sozialer Bewegungen liegen in den 68ern. Die Kindergartenbewegung, die Friedensbewegung, die Ökobewegung haben ihre Wurzeln auch in der Studentenrevolution.
Und sind aber überwuchert worden durch das, was wir jetzt in den wirtschaftlich bedingten Krisen erleben. Als wenn die Pflänzchen erstickt werden?
Ja, das geht ja weiter. Und es gibt immer Zeiten eines Rückschlags und Zeiten progressiver Änderungen. Ich bin da sehr gespalten. Ich bin einerseits Skeptiker, aber auch Optimist, weil ich denke, auch ohne Hoffnung kann man nicht leben. Und weil einfach die Vernunft sagt, so kann es nicht weitergehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Treibkraft und Motiv dahinter.
Ich finde, an diese Stelle passt ein Titel, den Sie sich ausgesucht haben. Bei mir bist du schön. Das hat doch auch mit Hoffnung zu tun, oder nicht?
Ja, und hat natürlich mit sehr viel Privatem zu tun.
In Ihrem Fall?
Dass wir dabei auch nicht vergessen dürfen. Bei mir bist du schön. Es geht ja hier um Beziehungen und Liebesbeziehungen. Ja, das Lied gefiel mir. Ich bin zur Klezmer-Musik gekommen, auch dadurch, dass ich in der Band gespielt habe. Ja. Und dadurch ist mir diese Musik ein bisschen vertraut. Aber diese finde ich jetzt auch so schön, weil sie ja verswingt ist und eine wunderschöne Melodie und lebendigen Charakter hat. Ja.
Mein Gast in HR2 Kultur Doppelkopf ist Dieter Lehmkuhl, Arzt und Psychotherapeut im Ruhestand, vermögender mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn und mit Hang zur Musik. Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg. Klarinette, haben Sie erzählt, ist Ihr Instrument. Spielen Sie das heute noch?
Leider nicht mehr. Also es ist mein Zweitinstrument. Ich habe 9 Jahre Klavierunterricht gehabt, wo ich immer sagte, ich war vielleicht so diszipliniert, um es früher aufzugeben. Aber andere, die genauso wenig talentiert werden, haben früher aufgegeben als ich. Aber die Klarinette ist quasi eine späte zweite Liebe. Ganz zufällig habe ich mit meinem Freund, der Klarinette spielte, ihn begleitet beim Stück. Und dann dachte ich, nein, das ist ein fantastisches Instrument. Das muss ich auch lernen. Bin am nächsten Tag in eine Leihfirma gegangen, habe mir eine eigene Klarinettenschule besorgt. Und wir sind dann nach Griechenland in Urlaub gefahren und haben dann abseits auf dem Berg geübt. Und dann war das auch 10 Jahre lang schon eine Liebe mit regelmäßigen Üben, mit begrenztem Talent, wie auch beim Klavier. Aber nachdem ich ausgeschieden bin aus einer Klezmer Big Band, ist sie quasi nicht zu brach. Wie so manchmal im Leben ist. Es gibt Lieben, die dann wieder vergehen.
Psychiater wurden Sie in den 70ern. Das war Ihr Brotberuf. Erst in der Klinik, dann an wissenschaftlichen Instituten der Universität in Berlin, der FU. Und die letzten 17 Berufsjahre vor Ihrer Pensionierung als Leiter des sozialpsychiatrischen Dienstes in Berlin-Reinickendorf. Wie sehr sind Sie in dieser Arbeit auch mit dem Thema Geld und Geldnot und Druck durch Geldmangel in Berührung gekommen?
Was Sie beschrieben haben, ist richtig. Ich würde aber nur mal präzisieren, dass meine Identität Sozialpsychiater ist. Das gibt es nicht als Fachbegriff, aber wir unterscheiden hier die drei Richtungen. Biologische orientierte Psychiatrie, psychotherapeutisch orientierte Psychiatrie, Sozialpsychiatrie. Alle haben ihre Berechtigung, sollten eigentlich integriert werden. Mein Schwerpunkt war eher in der Sozialpsychiatrie, weil ich da auch eine längere Zeit wissenschaftlich gearbeitet habe und die Reformbewegung hat sehr viel mit Sozialpsychiatrie zu tun. Zur Frage. Als Sozialpsychiater, vor allen Dingen mit der letzten Tätigkeit, kommt man ja auch mit sehr viel beeinträchtigten Menschen, die leiden, die auch sehr viel materielle Existenznöte haben. Gerade im sozialpsychiatrischen Dienst kümmert sich gerade um die Vernachlässigten, die sich auf dem Markt nicht so bewähren können, die in prekären Lebensverhältnissen leben, die durch Krankheit viel behindert ist. Insofern kenne ich die Lebenswirklichkeit von unten. Ich habe sehr viele Hausbesuche gemacht und das habe ich immer gerne gemacht, weil ich die Menschen auch gerne in ihrer Lebenswirklichkeit kennengelernt habe.
Und sind wahrscheinlich konfrontiert worden mit Bedingungen, die sich so einfach dann auch nicht lösen lassen.
Ja, ich kann nur sagen, jetzt würde als Anspruch, eine Gesellschaft bemisst sich an dem, was sie für die Schwächsten und Vernachlässigsten tut. Ja? Und das haben wir beim Schauspielhaus, hat man in der Adaption vom Marat im Beiprogramm gesagt, es gibt einen Mangel an Empathie gegenüber der Armutsfrage in unserem Land und einen sozialen Autismus, wo Menschen Programme wie Hartz IV für Menschen entwickeln, deren Lebenswirklichkeit sie nicht kennen. Da ist nichts hinzuzufügen, ja.
Aber was kann man tun? Was kann man wirklich tun? Außer, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, gut Mensch zu sein, wie Sie, einen Teil des Geldes abzugeben, empathisch hinzuschauen. Wenn man durch Berlin geht, sitzen heroinsüchtige Menschen mit abgefaulten Gliedmaßen in den U-Bahn-Schächten, wie ich glaube in keiner anderen Großstadt. Das berührt mich zutiefst und ich denke, wenn ich jetzt 1 Euro gebe oder 2, was tue ich denn da wirklich? Und dann mache ich die Augen innerlich zu und denke, du kannst es nur in deinem Innersten bewegen und du kannst es in deinem familiären Umfeld vielleicht so schaffen, dass du nicht mehr ganz so egozentrisch um dich selber kreist und dann hört es schon auf mit meiner Weisheit.
Ja, es gibt 2 Dinge. Das eine ist, was jeder vor Ort tun kann. Also ich in meinem beruflichen Umfeld, ich glaube es ist nicht von ungefähr, dass ich Sozialpsychiater geworden bin. Und da war es auch eine ganz wichtige Funktion, aber auch die berufliche Aufgabe, die materiellen Ressourcen für diejenigen zu erschließen, die es aus eigener Kraft nicht können. Damit sie auch überleben können, menschenwürdig überleben können. Und das auch strukturell zu ändern. Die Psychiatrie-Reformbewegung war eine Erfolgsgeschichte. Und wir haben in Berlin gesehen, wie man mit einem kleinen, in einer bestimmten günstigen Konstellation, mit einer kleinen Gruppe von Leuten ein Konzept entwerfen kann. Das war die Enthospitalisierung oder Rekommunalisierung der Psychiatrie, mit dem man strukturelle Veränderungen erreichen kann, die auch weitreichende Folgen haben.
Ganz konkret, was kann der Laie sich darunter vorstellen, Reformbewegung der Psychiatrie?
Ja, also wir haben in Berlin zum Beispiel, gut, man kann also sagen, die Psychiatrie war ja jahrhundertelangen Prozess der Ausklärung von psychisch Kranken in den Riesenkrankenhäusern vor den Toren der Stadt. In den 60er Jahren, mit Verspätung hier in Deutschland, wurde die Versorgung der psychisch Kranken auch zum öffentlichen Thema. Die Presse hat sich das angenommen. Über die menschenunwürdigen Verhältnisse in den Anstalten, wie es auch selbst die Enquete dann bezeichnet hat. Und das gab einen Reformprozess in einer einmaligen Situation, Franz mehr Demokratiewagen, die Studentenbewegung, wo dann die engagierten jungen Leute dann in den Beruf traten und noch andere Faktoren, die dann zu einer, ja, zum Großteil einer Auflösung dieser Großkrankenhäuser und zur Rückführung der psychisch Kranken in die Gemeinde gekommen sind. Und Berlin hat in den 90er Jahren fast die Hälfte der psychiatrischen Betten abgeschmolzen. Das war ein Sparprogramm und wir haben gesagt, okay, wir machen mit, wenn draußen was anderes entsteht. Und da gab es eine günstige Konstellation zwischen einigen Vordenkern und der Politik. Aber es war auch harte Lobbyarbeit. Da habe ich das erste Mal hier im kleinen Bereich wirklich im Abgeordnetenhaus mit anderen, mit den gesundheitspolitischen Sprechern der Parteien für dieses Konzept geworben, für die Unterstützung geworben.
Und sind erfolgreich dabei
gewesen. Und das war erfolgreich. Ich denke, die Enthospitalisierung ist in Berlin, dieser dramatische Abbau in so kurzer Zeit, ist relativ gut gelaufen und sind entsprechende Strukturen außerhalb der Klinik von betreuten Wohnen, Tageszentren, Tagesstätten, Beschäftigungsverhältnisse entstanden.
Dieter Lehmkohl, Sie haben vorhin erzählt, Sie waren und sind, empfinden sich immer noch als Mann der zweiten Reihe und als solcher haben Sie auch andere Bewegungen mit initiiert. Sie waren immer der Ideengeber. Eine ganz neue Aufgabe, der Sie sich stellen, ist ein pharmakritisches Netzwerk. Als Arzt und Psychiater haben Sie auch immer mit Medikamentation zu tun. Was ist das, dieses Netzwerk? Wofür kämpft es oder wogegen?
Ja, ich war von meiner persönlichen Haltung immer schon ein bisschen pharmakritisch. Ich mochte das nicht, wenn Pharmareferenten zu mir kamen, die Klinik und ihre Produkte beworben haben, wovon ich von Anfang an wusste, das ist Marketing und das ist Desinformation oder eine Mischung aus Information und Desinformation. Die eigentliche Initiative kam dann auf dem Kongress der IPPNW, also der Ärzte zur Erhöhung des Atomkriegsärztes in sozialer Verantwortung in Nürnberg zur eine Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Und da gab es verschiedene Panels über Pharmapolitik und vor allen Dingen die Versorgung in der dritten Welt mit lebensnotwendigen Medikamenten. Und das war eine eher intensive Auseinandersetzung. Da habe ich gedacht, ich bin Arzt und das ist mein Berufsfeld und da muss etwas geschehen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Feld, das weitreichende Auswirkungen auf die Medizin hat. Der Einfluss der Pharmaindustrie ist enorm. Das ist aber nicht nur die Sache der Pharmaindustrie. Ich denke, es ist in eben demselben Maße eine Sache der Ärzte, weil sie Gefahr laufen, ihre Integrität zu verlieren, ihres Berufsstandes und die Unabhängigkeit der Wissenschaft.
Also auch hier eine Ökonomisierung, eine unerwünschte, ungewünschte und ungemeinte im Grunde für etwas, was ganz anders gedacht war.
Ja, aber das ist das Problem, was wir generell sehen. Wir erleben die Ökonomisierung unserer ganzen Lebensbereiche. Ökonomie ist wichtig, aber sie ist wichtig, weil sie Menschen mit den notwendigen Produkten, die sie zum Leben brauchen, versorgen soll. Aber Ökonomie wird bei uns zum Selbstzweck. Geld wird zum Fetisch, Geld um des Geldes willen. Und das erlebe ich auch in der Medizin. dass zunehmend ärztlich entscheiden, weit mehr als früher, ich kriege das selbst ja am Eigenleib und aus eigener Erfahrung mit, nicht davon bestimmt wird, was ist notwendig, medizinisch notwendig und sinnvoll, sondern was bringt Geld. Und da kriegen wir eine Umkehr der Zweckmittelrelation. Also Geld wird verabsolutiert und die Ökonomie entfernt sich eigentlich von der Basis, wofür sie da ist, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen.
Unser Bundespräsident Horst Köhler hat es ja auch gesagt, das Kapital soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Und das Zitat ist ein älteres, nicht ursprünglich von ihm, sondern von Marx.
Ja, okay. Es gibt schon viele. Also die Probleme sind ja nicht neu, sind schon alle erkannt. Wir haben sie jetzt nur mit einer solchen Ausschließlichkeit, die Dominanz des Ökonomischen. Das ist, als würde ich sagen, die Regeln der Ökonomie gelten für die Kultur und so weiter. Das ist eine Kolonialisierung anderer berechtigter Gesellschafts- und Lebensbereiche durch die Ökonomie.
Dieter Lehmkuhl, Musik Nummer 3, damit wir ein bisschen Atem holen können und nachdenken über das, was Sie uns sagen. Cesaria Evora hören wir diesmal.
Vamos dinheiro campanhado na chum, se roca tem dinheiro, que está fazendo caro. Vamos dinheiro campanhado na chum, se roca tem dinheiro, que está fazendo caro. Vamos dinheiro campanhado na chum.
Cesaria Evora kommt aus den Kapverden, eine triste Inselgruppe. Den Menschen dort geht's auch nicht besonders gut, aber die Musik ist fröhlich. Dieter Lehmkuhl, Sie mögen diese Rhythmen oder warum haben Sie für diesen Doppelkopf in HR2 Kultur mit mir, mit Ulrike Schnallberg, Musik von Cesaria Evora ausgesucht?
Beides, weil die Stimme sehr schön ist und die Melodie sehr schön ist und auch wegen des Rhythmus. Wir haben da nochmal einen Tanzkurs gemacht, alles nicht so sophisticated jetzt, aber also ich mache auch die Rhythmen.
Wir, das ist Ihre Frau?
Ja.
Mit der Sie schon lange, lange zusammenleben?
Ja, wir leben zusammen, sind nicht verheiratet, aber schon sehr lange.
Ist das auch ein antibürgerliches Credo, keinen Trauschein zu haben?
Vielleicht war es das früher. Jetzt glaube ich nicht mehr. Es hat sich einfach so eingespielt. Ich könnte keine tiefe Erklärung. Ich könnte sie an der Oberfläche beschreiben. Aber nicht, was ist wirklich dahinter.
Sie haben sich in Ihrem bisherigen 67-jährigen Leben mit der höchst subjektiven Seite des Menschen auseinandergesetzt, mit der Psyche, aber da auch wieder mit der Gesellschaft verbunden als Sozialpsychologe. Was würden Sie sagen, was beeinflusst den Fortgang der Welt mehr? So wie wir seelisch ticken oder wie wir als Gesellschaft ticken? Oder bedingt sich beides? Ist das Individuum genauso krank oder gesund wie die Gesellschaft, in der es lebt?
Also für das Stichwort bin ich sehr dankbar. Der Mensch ist ja beides. Er ist ein triebgesteuertes Wesen. Es gibt auch sowas wie Gier und Geiz und dergleichen. Aber es gibt auch die Fähigkeit zur Solidarität, zur Empathie, zum Teilen, zum Vertrauen. Und der Mensch ist ja ein sehr offenes Wesen im Gegensatz zum Tier. Er ist noch nicht durch die Gene hundertprozentig bestimmt. Die lassen sehr viel Spielraum und die Gene, wie wir jetzt wissen, werden auch mit beeinflusst durch soziale Erfahrung, ob sie zum Tragen kommen oder nicht. Und insofern prägen natürlich auch Gesellschaften und Institutionen menschliche Eigenschaften und Charaktere. Und wenn wir natürlich ein Wirtschaftssystem haben, was nur auf Egoismus, den eigenen Vorteil und mörderische Konkurrenz, den anderen aus dem Feld schlagen und Gewinnstreben setzen, dann kriegen wir auch diese Menschen. Und das unterminiert aber die soziale Basis des Zusammenlebens.
Damit wären wir bei dem Punkt, den wir vorhin so ein bisschen, nein, wir haben ihn angesprochen, aber wir haben nur eine halbe Antwort gehört von Ihnen, nämlich der Punkt, was kann ich tun als Individuum, was kann ich tun, damit diese Gesellschaft gerechter wird? Sie haben es beruflich beschrieben, was kann ich politisch tun?
Wir müssen dekonstruieren, entlarven dieses Menschenbild des Kapitalismus als des Gierigen und nur auf Selbstvorteil bedacht und dadurch alles ins Gleichgewicht kommt. Das ist mir logisch überhaupt nicht denkbar, wie wenn man seinen Egoismus verfolgt, das im Allgemeinwohl dienen soll. Aber dieses Menschenbild ist völlig einseitig, entspricht auch nicht neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen, was ich vorhin meinte, wir sind beides, ja. Und wenn wir andere Institutionen, andere Anreizsysteme schaffen, dann stärken wir anderes menschliches Verhalten, das eher dem Allgemeinwohl dient. Und wie kommen wir dahin? Also auf der politischen Ebene. Meine Erfahrung ist, dass ich weniger auf politische Parteien setze. Die brauchen wir auch. Aber ich glaube, die Geschichte zeigt, dass alle wesentlichen progressiven Änderungen von sozialen Bewegungen ausgegangen sind, die sich zunächst außerhalb der etablierten Politik formiert haben und ihre neuen Ideenveränderungen in die Politik hineingetragen haben, mit öffentlichem Druck. Ein öffentlicher Druck, der dann auch manchmal so stark und beharrlich sein muss, dass er dazu führt, wenn die Parteien ihm nicht nachgeben, dass sie Sorge haben, ihre Macht zu verlieren. Also das ist für mich der Ansatzpunkt, wo ich denke, man Veränderungen am ehesten erreichen kann. Deswegen auch das Engagement der Bewegungsstiftung, die ganz bewusst soziale Bewegungen im Bereich von Ökologie, von Demokratie, von Menschenrechten und Frieden und sozialer Gerechtigkeit fördert.
Es geht ja um Wahrnehmung. Sie haben es auch gerade gesagt, wir müssen unser Menschenbild dekonstruieren, also es neu definieren.
Ja, und erweitern.
Und erweitern. Wie kann das Bewusstsein geschult werden für das, was wirklich geschieht? Denn wir sind auch sowas von manipulierbar, dass wir denken, wir würden die Wahrheit sehen, wir sehen sie aber gar nicht. Und auf dieser Schleimspur rutschen wir ja auch immer wieder aus.
Das ist ein komplexes Feld. Da spielt die Schule eine Rolle. Da spielt die familiäre Erziehung eine Rolle, aber auch die Medien haben einen ganz wichtigen Einfluss darauf. Thomas Jefferson hat mal gesagt, eine demokratische Gesellschaft setzt eine aufgeklärte Öffentlichkeit voraus. Und hier spielen die Medien eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und wir werden tatsächlich in vielfacher Hinsicht manipuliert, teilweise bewusst, teilweise, weil man in einem bestimmten engen Mainstream gefangen ist. Es gibt ja eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass Jahre vor dieser Krise der ganze Wirtschaftsjournalismus, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, das völlig fehl eingeschätzt hat. Und die Rolle, die eigentlich Journalisten auch haben müssten, skeptisch zu bleiben, Eigenrecherchen, eigenes Bild machen, dort weitgehend versagt hat. Das hat natürlich auch was mit den Bedingungen des Journalismus zu tun. Aber ich denke auch, weil Reichtum natürlich auch Macht bedeutet. Und Paul Sethe, der ehemalige Chefredakteur der FAZ, ein ganz unverdächtiger Mann, hat in 50 Jahren gesagt, die Pressefreiheit ist die Freiheit der 200 Reichsten, ihre Meinung zu äußern, ja. Und da muss man Gegengewicht von unten haben, dass die Menschen sagen, nein, nicht mehr so. Also das ist ein ganz komplexes Thema, aber wir haben früher die Sklaverei gehabt. Und hätte man vor 200 oder 300 Jahren gesagt, die wird irgendwann mal aufhören, wäre man als verrückt angesehen worden. Ja? Es gibt auch gesellschaftliche Veränderungen, auch im Bereich der Menschenrechte, ja, zunehmend leidend werden. Und diese Menschenrechte stehen auch wieder im Gegensatz zu unserer Wirtschaftsordnung und deren Werte.
Sie haben einen Sohn, Mitte 20. Wird seine Generation es schaffen? Die Umkehr, wird sie es auch erleben? Diese Wende, diese Umkehr, von der Sie sprechen, dass sie absolut notwendig ist, damit wir weitergehen können als Menschheit?
Also Zukunftsprognosen sind immer schwierig. Es gilt das Prinzip Hoffnung. Und ich glaube, ohne Hoffnung kann der Mensch nicht leben. Und der Mensch braucht auch eine Vision, die über das unmittelbare Private hinausgeht. Wofür er sich einsetzen kann, wo er Sinn sieht und wo er sich engagieren kann.
Und dafür sind Sie das beste Beispiel, Dieter Lehnkohl.
Ja, das weiß ich nicht, wenn denn ganz bescheiden ist.
Sie geben Ihr Geld ganz bewusst dorthin, wo Sie sehen, dass es auch wirkt. Ist das so?
Ja, also es gibt einen Vermögensforscher, der immer unterschieden hat zwischen Reichtum und Vermögen. Und Reichtum ist das, was sich privat aneignet, nur privat tätig wird ein Vermögen, was auch einen gesellschaftlichen Nutzen hat. Meine Unterstützung geht tatsächlich in Projekte und Stiftungen oder Organisationen, die zu einem ursächlichen Wandel, progressiven Wandel kommen. Also nicht nur Symptomlinderung, sondern auch die Ursachen der Misere anzugehen.
Das klingt sehr großzügig, das klingt wenig egoistisch. Sie machen auch, wie Sie mir hier gegenüber sitzen, mit ganz normalen Jeans und normalem T-Shirt nicht den Eindruck eines aufgestylten Millionärs, der Sie aber sind. Sie sind ein Millionär. Also das heißt, ich entnehme Ihrem Äußeren, Sie leben normal, bescheiden, angenehm. Haben Sie auch solche Züge an sich, dass Sie manchmal das, was Ihnen gehört, eigentlich nicht teilen wollen? Kennen Sie diesen menschlichen Zug?
Natürlich kenne ich den Geiz. Und dass ich mit meinem Vermögen jetzt anders umgehe, ist erst eine Entwicklung der letzten Jahre, weil ich mir mehr Gedanken machen konnte. Ich glaube, auch all das spielt eine Rolle dabei. Ja? Ich sehe jetzt zunehmend, dass das ja auch einengt, dass man freier werden kann, wenn man weggeben kann und nicht immer dran denken muss, wie vermehre ich mein Vermögen, wie wird es mehr. Das, was wir haben, reicht längst. Wir sind in einer sehr privilegierten Position und Statusfragen wie eine Yacht oder ein dickes Auto war noch nie mein Ding.
Passt an diese Stelle zum Abschied und Abrundung unseres Gesprächs Mozart?
Ja, ich weiß, wusste gar nicht, ob es in diese Reihe passt, aber das Stück hat mich sehr bewegt, also fast zu Tränen gerührt, als ich das erste Mal gehört habe und ist lange auch ein Favorite geblieben, ja. Der zweite Satz aus Mozarts berühmten Klarinettenkonzert, was Mozart kurz vor seinem Tod geschrieben hat, der zweite Satz, der sehr getragen und ruhig und sehr sehnsuchtsvoll ist, ja.
Hier spielt ihn Sabine Meyer mit den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado. Ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch, Dieter Lehmkuhl. Mein Name ist Ulrike Schneiberg und hier lassen wir einfach die Musik für sich sprechen.
Ich danke Ihnen, Frau Schneiberg.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.